Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zum Premium Leaders Podcast. Ich bin Mario Schmidt, der Moderator und Host. Verhandeln ist viel mehr als Preisdrücken, Pokerface und die berühmte letzte Forderung kurz vor Schluss. Verhandeln ist Führung von Interessen, Erwartungen, Emotionen und manchmal auch von Egos. Mein heutiger Gast kennt diese Welt aus der Praxis. Frieder Gamm ist Verhandlungsexperte, Autor und Gründer der Frieder Gamm Group. Er war viele Jahre im Einkauf bei Porsche. Leitet heute Unternehmen wie Stihl, Siemens Energy, Volkswagen, Daimler, Lufthansa oder Karcher in anspruchsvollen Verhandlungssituationen und hat mit dem House of Negotiation Excellence ein ausgezeichnetes System zur Professionalisierung von Verhandlungen entwickelt. Wir sprechen darüber, warum die besten Verhandler nicht die härtesten sind, weshalb Vorbereitung oft mehr entscheidet als Schlagfertigkeit und warum Humor und Beziehung in Verhandlungen manchmal die besseren Mittel sind als die nächste PowerPoint-Folie. Ich sage hallo und herzlich willkommen, lieber Frieder Gamm. Schön, dass wir uns endlich mal online sehen. Live on Stage ist das schon wieder eine Weile her, oder? Hallo, Frieder.
Hallo, Mario. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Das ist schon ein paar Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt her, dass wir uns da live auf der Bühne getroffen haben.
Ja, Frieder, steigen wir mal ein, unser tolles Thema, und da spielt bestimmt Humor auch eine Rolle und das haben wir ja schon beide auf der Bühne praktiziert. Viele Menschen denken bei Verhandlungen sofort an Preis, Druck und Taktik. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Irrtum über Verhandlungsführung?
Ich glaube, also es gibt viele Fehler, die man machen kann. Für mich ist aber der größte Irrtum, dass man glaubt, eine Verhandlung gewinnen zu können, gewinnen zu müssen. Es geht beim Verhandeln aus meiner Sicht nie ums Gewinnen. Es geht um das Erreichen der selbstgesteckten Ziele. Und wenn ich die erreicht habe, war ich für mich erfolgreich? Es ist die Frage, wie man Gewinnen definiert. Manche reden ja vom klassischen Win-Win. Beide Seiten erreichen ihre Ziele, beide Seiten gewinnen. Dann bin ich mit dabei, dann ist Gewinnen ein hehres Ziel. Wenn ich mir aber die Weltpolitik angucke, wo der eine oder andere nur gewinnt, wenn der andere verliert, und man sich dann eben einen großen Konflikt, und ohne politisch zu sprechen, nur aus Verhandlungssicht anschaut, zwischen den USA und dem Iran, wo die USA einen Verhandlungsoberen haben, der nur gewinnen möchte, weil alles andere ist für Loser, während der Iran natürlich auch innenpolitisch das Gesicht nicht verlieren darf, sprich nicht verlieren darf, dann ist es schwer, dann einen Kompromiss zu finden, mit dem beide zufrieden sind. Weil dass beide gewinnen und beide der andere verliert, das ist schwierig zu erreichen. Und deswegen sage ich, einer der größten Fehler ist eine Verhandlung, dass man eben glaubt, man muss gewinnen.
Dann ist es wahrscheinlich kein Verhandeln mehr. Also man müsste die Definition des Verhandelns ganz klar definieren, unterstreichen, was wir gehen in eine Verhandlung. Wenn jemand nur darauf aus ist, zu gewinnen, dann zieht er eigentlich in einen, in einen Konflikt.
Und du hast es ja das richtige Stichwort gegeben. Die Verhandlung per se ist ein Konflikt. Weil wenn es keinen Konflikt gäbe, gäbe es auch keine Verhandlung. Ja? Aber das Feld ein bisschen größer spannt als nur ich gewinne, der andere verliert. Sondern wir schauen, welche Interessen haben wir. Schau mal, Mario, wir verhandeln jetzt eine Stunde drüber über das Thema Verhandeln. Ja, du hast Interesse, dass ein schöner Podcast wird. Ich habe das Interesse, dass ein schöner Podcast wird. Wenn wir beide danach sagen, das war ein schöner Podcast, dann haben wir beide unser Ziel erreicht. Wir haben beide unsere Verhandlung gewonnen. Und es gab keinen Verlierer dabei. Und etwas, was bei dir schon sehr schön zu sehen ist, ja, ist eins der wichtigsten in der Verhandlung. Ich habe das erste Lächeln auf deinem Gesicht gesehen. Ja, und bevor du, es gibt einen schönen Spruch, der da heißt, bevor du eine Verhandlung gewinnst, solltest du erstmal das Lächeln im Gesicht deines Gegenüber gewinnen. Das sind wir nicht beim Thema, das da ganz stark mit reinspielt, auch logischerweise das Thema Beziehungsmanagement.
Ja, die Sache mit dem Lächeln, das trage ich auch wirklich hinaus in die Welt. Ich sage, mit wem kommuniziert man am liebsten? Mit Menschen, die einem sympathisch sind. Und welche Menschen begegnen einem sympathischen? Na, die mit einem Lächeln. Man muss ja nicht grinsen über das ganze Gesicht. Also so ein schönes Kommunikationslächeln gehört auch dazu. Und man hat irgendwie mehr Lust drauf. Ne? Lust, sich mit dem auszutauschen und auch Lust, in Verhandlungen zu treten. Wenn man sagt, basta, nee, habe ich gar keine Lust auf den. Sondern ich möchte mit denen mich austauschen und gern noch das eine oder andere verhandeln.
Mario, es gibt eine Autorin, die ich sehr mag, das ist die Nora Blum aus Berlin. Die hat das Buch Radikale Freundlichkeit geschrieben. Ja, und zwar wirklich bewusst, radikal, freundlich mit Menschen umgehen, sich nicht provozieren lassen, immer gucken. Es gibt immer einen Grund, warum einer schlecht gelaunt ist. Man muss sich deswegen anstecken lassen. Du wirst lachen. Meine Tochter und ich, die Paula, inzwischen 20 Jahre alt, wir waren letztes Jahr 5 Tage in Shanghai und waren auf den Märkten unterwegs und haben den ganzen Tag verhandelt. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Paula und ich sind ein tolles Team. Und wir haben es genau gemacht, wie die Nora Blum es beschrieben hat. Wir sind am allerersten Tag von 5 Tagen erstmal auf den Markt gegangen, haben gesagt, wir kaufen heute nichts. Ja, wir werden auch nicht verhandeln, sondern wir stellen uns einfach mal auf den verschiedenen, wir kriegen einen Überblick und stellen uns auf den Ständen vor. Und sind auf die verschiedenen Stände gegangen, die natürlich sofort verkaufen wollen. Ja, weil wir gesagt haben, nee, komm, wir sind 5 Tage da. Heute wollen wir nur Hallo sagen. Das ist die Paula, ich bin ihr Papa, der Frieder, hallo, und haben uns kennengelernt, haben freundlich geredet, beim einen oder anderen Käffchen bekommen, haben angeboten bekommen und haben uns einfach nur vorgestellt. Am nächsten Tag, wenn wir auf die gleichen Stände wiederkamen, haben die uns schon als Freunde begrüßt und die ganzen Gespräche waren viel, viel herzlicher und charmanter. Natürlich war unser Ziel immer noch, wir wollen möglichst wenig bezahlen. Ja, aber es war eine Basis geschaffen, wo man viel härter um den Preis miteinander ringen kann, als wenn du keine Beziehungsbasis hast. Und dann kam, und ich habe darüber sogar einen Post geschrieben bei LinkedIn, ja, radikal verhandeln und mit Freundlichkeit die besten Ergebnisse. Und am letzten Tag sind wir nochmal auf den Markt gegangen und die Paula hat einen Pulli gesehen, wo sie gesagt hat, boah, für den Pullover würde ich sterben, den muss ich unbedingt haben. Ja, wir sind reingegangen, Paula fragt wie immer, ich sage, na klar. Dann war da aber eine Irin und die hatte einen chinesischen Berater mit dabei. Ja, und ich gucke da so zu und frage, was macht denn der? Und sie sagt, ja, der verhandelt für mich die Preise. Und dann sage ich, cool, können wir uns den ausleihen für den Pullover? Sagt die, ja klar. Dann kam der Chinese, ja, wir hatten schon angefangen mit freundlich. Und der hatte aber vom Konzept her inhaltlich natürlich Druck und vom Verhalten auch Druck. Und der war da und hat chinesisch geredet mit harten Bewegungen, mit einem störrischen und mürrischen Gesicht. Und beim Verkäufer konntest du sehen, wie das Lächeln immer weiter runterging. Und Mario, rate mal, was nach 3 Minuten geschehen ist. Der hat uns vom Stand geschmissen. Wir wurden rausgeworfen. Das heißt, lose-lose für beide Seiten, weil dem die Art überhaupt nicht gefallen hat. Ja? Und ich habe deinen neuen Post geschrieben. Am letzten Tag hätte ich doch mal besser meinen Post von Montag gelesen. Ja? Dass nämlich hier die pure Härte kein Ergebnis gebracht hat. Für beide Seiten nicht.
Ja, die Menschlichkeit bleibt ja auf der Strecke. Also ist ja auch im Privaten. Mit wem möchtest du dich denn austauschen? Du gehst auf eine Party, Netzwerkveranstaltung, Premium Leaders Club, wir sind natürlich ein Netzwerkclub und international. Und du sagst, mit wem möchte ich mich austauschen? Mit wem möchte ich sprechen? Mit wem schaffe ich es, auf der Zielgerade zu sein, dass letztendlich 2 Entscheider dastehen und eine Entscheidung treffen, was zusammen zu machen? Du sagst auch, Verhandeln ist Führung. Frieda, was genau muss ein guter Verhandler eigentlich führen? Den anderen, sich selbst oder den kompletten Prozess?
Es startet eigentlich damit an, dass ich mich selbst erstmal einstelle, wie ich die Führung machen möchte in der Vorbereitung, ja, wo ich mir ganz klar Gedanken mache, auf wen treffe ich. Und Mario, was wir immer machen, ist, dass wir ein Profiling im Vorfeld machen. Wir machen eine Gesprächspartneranalyse und schauen, auf wen treffen wir. Natürlich, was für ein Ranking hat der? Ist der Top-, Mittel-, Lower-Management? Was für ein Background hat der? Aber wir gucken auch ganz stark rein, was für eine Person, was für eine Persönlichkeit sitzt uns gegenüber. Und versuchen mit Persönlichkeitsmodellen wirklich hier einen Schlüssel uns zu erarbeiten, wo wir mit dem umgehen können. Das heißt, wenn du so möchtest, wenn wir den anderen führen möchten, erarbeiten wir uns mittels eines klaren, standardisierten Prozesses im Vorfeld die Schlüssel, damit wir den auch führen können. Ja, sich selbst führen, da kommt ein weiterer Begriff mit rein, den du von der Bühne wahrscheinlich auch kennst, dass du auf der Metaebene sein musst, ja, weil du erkennen musst, wenn ich jetzt gerade auf den Knopf drücke, läuft der in der Richtung, wie ich es gerne hätte, oder läuft das Gespräch falsch, ich muss nochmal zurückgehen. Und das sind alles Faktoren, wo du an allen 3 Schrauben eigentlich drehen musst. Im Vorfeld einen klaren Prozess, auch im Gespräch, wir nennen es Gesprächsleitfaden, ist aber nichts anderes wie ein strukturierter Prozess. Ja, dann natürlich sich selbst unter Kontrolle haben, sich selbst führen, auch wenn es eine Provokation gibt. Da gebe ich dir ein tolles Beispiel dazu. Und als drittes logischerweise auch Verhandlungsführung zu gucken, dass der andere eben dort mit hingeht, wo man hin möchte. Und ein Beispiel für Extremdruck, Extremsituation hat mir der ehemalige Präsident von Volkswagen in Argentinien erzählt. Ja, Pablo Dizzi war da der CEO und mit dem habe ich mich vorbereitet auf ein Gespräch und er sagt, hey, ich hatte hier folgende Situation. Erster Tag, als ich angefangen habe, ja, da kamen natürlich die Wichtigsten der Wichtigen, um erstmal meine Hand zu schütteln. Und in Argentinien ist die Gewerkschaft unglaublich stark. Also wenn die Gewerkschaft nicht will, stehen die Bänder. Ja? Und von der wichtigsten Gewerkschaft, der wichtigste Anführer kam am ersten Tag rein. Pablo hatte sich auf den extrem gut vorbereitet, hatte Kaffee vorbereitet, Kekse vorbereitet. Und das Gespräch ging los. Und zwar in der Form, dass der andere sich hingesetzt hat. Und der erste Satz, den er gesagt hat, wenn du nicht tust, was ich will, brenne ich dein Werk nieder. Mario, wie reagierst du da?
Na, also nicht nur überrascht, sondern wahrscheinlich sogar ein bisschen ängstlich und irgendwie verzweifelt. Also alle, meine komplette Strategie ist ja aufgelöst, quasi in Flammen, verpufft.
Also der Kaffee gefriert nebenher.
Ja.
So hat das Gespräch angefangen. Ja. Und zum Reagieren hast du natürlich nur eine Sekunde Zeit, weil sonst hast du das erste Duell verloren. Ja. Wenn du nicht tust, was ich will, brenne ich dein Werk nieder. Dann ging Pablo auch vor, ja, und sagt zu ihm, mach das und erklär anschließend 7000 Familien, warum sie nichts zu essen haben. Der lehnt sich zurück, Pablo lehnt sich zurück, Pablo fragt Cafecito und er sagt, mit Milch bitte. Also Mario, der hat im Vorfeld gewusst, ich treffe auf den härtesten aller Hunde. Und harte Hunde bellen. Sie beißen nicht gleich, aber sie bellen auf jeden Fall. Das heißt, du musst vorbereitet sein, der bellt. Er war vorbereitet, ja. Dann hat er im Gespräch war ihm klar, wenn ich jetzt zurückziehe oder nicht reagiere, Metaebene, wenn du da nebenher reflektierst, dann läuft es komplett aus dem Ruder und es geht aus meiner Hand. Ich habe den Prozess, die Verhandlung nicht mehr in der Hand. Ja, hat genauso reagiert. Der andere hat gemerkt, er hat jemanden auf Augenhöhe. Beide lehnen sich zurück und das Gespräch konnte normal weitergehen.
Das heißt, man muss schon sich nicht nur auseinandersetzen, sondern auch mit dem Gegenüber, mit dem, den man erwartet, sondern auch mit Persönlichkeiten so ein bisschen klarkommen. Nicht nur mit seiner eigenen, wissen, was ist man selber für eine Persönlichkeit, sondern auf welche Persönlichkeit treffe ich. Das kenne ich aus meiner Moderatorenwelt auch, gerade in Talkrunden. Da sind immer unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich zurücknehmen, die lauten, die knallharten, die wollen immer mehr sagen. Die anderen müssen ja auch kastriert werden, dass sie auch rankommen. Das heißt, muss man sich im Vorfeld erstmal seiner Persönlichkeit klar sein, bevor man dann in den Austausch geht und die anderen für sich gewinnen?
Wir haben einen sehr schönen Spruch gelernt vor über 20 Jahren bei Mercedes-Benz. Da sagte zu uns die Führungskraft, wer andere verstehen möchte, sollte erstmal sich selbst verstehen. Ja? Und das Spannende ist ja, du kommst mit einem hervorragend klar und ich sage, mit dem Idioten komme ich überhaupt nicht klar. Ja? Obwohl wir beide mit dem gleichen Menschen zu tun haben. Ja? Und natürlich, Mario spielt mit rein auch eine Persönlichkeit. Und deswegen, wir machen im Vorfeld Profiling auch ganz klare, zum Beispiel Disc, Stab, Insights, Analysen, versuchen rauszufinden, wie ist der andere gestrickt, ja, auch nach den Farben, rot, blau, grün oder gelb. Und dann schauen wir, wie gehen wir mit dem um, wie wir feststellen. Und schönes Beispiel. Ich habe einen Professor gehabt, der war der HR-Leiter von einem großen Konzern. Und der wollte uns bestimmen, mit welchem Präferenzmodell wir arbeiten sollen. Ja, und wenn man mir in mein Handwerk reinredet, lieber Mario, bin ich so wie du. Wir wissen, was wir tun. Halt dich raus aus dem, wofür du mich bezahlst. Ja, so. Und ich habe versucht, Metaebene freundlich erklärt, warum ich nichts davon halte. Und es ging immer mehr in den Hahnenkampf rein. Ja, Ergebnis, wenn du mit einem großen Konzernkunden in den Hahnenkampf gehst, in der Regel gewinnt der Große. Haben wir den Kunden verloren. Ja, so. 3 Jahre später, anderer Kunde, ähnliche Konstellation, kam wieder einer, der uns erklären wollte, wir sollen das Bochumer Inventarmodell nehmen statt Disc. Disc, das wäre ja nur Hausfrauen-Küchentisch-Philosophie, das wäre nicht wissenschaftlich und überhaupt, ja. Und das Bochumer Inventarmodell habe ich 2 Tage gebraucht und habe es ansatzweise verstanden und dachte mir, das kriege ich in 2 Stunden nie an meine Teilnehmer ran. Ja, ich habe dann zwar was Tolles, aber keiner versteht's. Und wollte mit dem auch schon wieder einen Kampf ziehen. Meine Schwester, die eben anders gestrickt ist wie ich, die nicht so schnell einen Kampf zieht, ja, die also weniger Rot, weniger Action, weniger draufhauen hat, ja, die sagt, komm, ich übernehme. Ja, sagt zum Kunden, kein Problem, wir machen ein Angebot, hat sich alles zusammengesucht, es gab eine Kostennote über 50.000 Euro, wenn wir unsere Trainer auf das Bochumer Inventarmodell umschulen. Wir haben nie wieder davon gehört.
Was soll uns das jetzt letztendlich sagen? Das heißt, du musst bei deinen Werten bleiben, du musst bei dir bleiben, oder? Du kannst ja nicht alles annehmen. Du bist ja so ein, also wie soll ich sagen, klare Vorstellung hat man von dem, was man ja, was man bucht, was man bekommt. Und das sind ja deine Werte. Und wir bleiben mal bei dem Thema Handwerk. Es gibt ja viele, die sagen vielleicht so, Mensch, naja, ich habe da Talent, ich musste nichts mehr dazu lernen und sowas. Aber du hast ja ein Handwerk entwickelt letztendlich, also die Verkaufshandwerk und auch wissenschaftlich basiert. Das heißt, das, was du dir aufgebaut hast, deine Schulungssysteme, deine Coaching-Systeme, also das ganze System, Das ist ja perfekt, das ist ja rund. Warum sollst du jetzt innerhalb von kurzer Zeit was anderes machen? Aus welchem Grund?
So, und Mario, das Spannende ist, meine Schwester hat genau das erreicht, was ich auch wollte, nur dass sie ein anderer Typ ist. Konnte sie mit dem Dominanten gegenüber besser umgehen, hat das ganz pragmatisch gemacht. Ihr ging es nicht darum, die Verhandlung zu gewinnen, sondern eine Lösung zu kriegen. Während ich gekämpft habe, dass wir bei meinem bleiben, wie ich es gerne hätte. Also meine Persönlichkeit stand dieser Verhandlung im Weg. Ja, und das Schöne ist, dass dann selbst so ein Profi, der jahrelang schon in dem Thema arbeitet, irgendwann auf der Mikroebene geht und geht es mehr darum zu gewinnen. Und Mario, jetzt sind wir bei der Eingangsfrage, ja, dann geht es ums Gewinnen, aber nicht mehr um ein Ziel gemeinsam zu erreichen. Spannend.
Das ist wirklich sehr spannend. Also auch im Umgang wirklich mit anderen Persönlichkeiten. Was möchte ich erreichen? Also wie gehe ich damit um? Ich habe ja auch mit wirklich echten Führungspersönlichkeiten auch in vielen, vielen Runden mich auseinanderzusetzen. Ich denke nur immer an Gregor Gysi, der ist ein Rechtsanwalt, der will gewinnen, ist ganz klar. Also wenn ich den natürlich mit knallhart bringe, ja, Herr Gysi, wir gehen gleich auf die Bühne, so und so machen wir das. Geht natürlich nicht. Tiefstatus. Ich will ja was von Ihnen haben und der würde mich rhetorisch auf der Bühne auseinanderpflücken. Und wir haben 4 Talks miteinander gemacht, die waren alle sensationell. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt gemerkt, dass Verhandeln kein Talent, sondern ein Handwerk ist? Also, dass man das wirklich verbessern kann. War das für dich auch so eine Initialzündung irgendwo? Kam da jemand um die Ecke und hat gesagt, hey, da machen Sie mal ein bisschen mehr draus. Wann ging es los bei dir?
Also ich selber durfte ja 10 Jahre bei Porsche arbeiten, ja, sprich vom im Alter 23 bis 33 war ich bei Porsche und ich durfte auf der ganzen Welt Deutsch, Englisch viel verhandeln. Ja, Millionenbeträge, um die es ging, also wirklich, man hat mich verantwortungsvoll verhandeln lassen. Und ich habe Porsche verlassen, um mich dann eben dem Thema Speaking, dem Thema Seminare, Schulung mit dem Thema Verhandlungsführung zu widmen. Und als ich es erstmal angefangen habe, mich professionell mit dem Thema Verhandlungsführung zu beschäftigen, also raus aus der Praxis rein in die Theorie, genau den Weg andersrum, wie viele Theoretiker in die Praxis gehen, habe ich gemerkt, dass ich bei Porsche zwar viel verhandelt habe, aber danach erst das professionelle Verhandeln gelernt habe. Ja? Bei Porsche allein diese Frage, welche 4 Grundstrategien der Verhandlungsfunk gibt. Und Mario, du bist intelligenter Bursche, erfolgreich im Leben, schon jahrelang unterwegs. Nenn mir doch mal die 4 Grundstrategien der Verhandlungsführung.
Oh, die habe ich jetzt nicht so parat.
So, ja, das wäre Druck, Partnerschaft, Ausweichen, Nachgeben. Das sind die 4, also Druck, Partnerschaft, Ausweichen, Nachgeben. Und Mario, wenn man jetzt mal über den Daumen grob zusammenzählt, was du am Tag an Verhandlungen hast, nämlich um die 100 Verhandlungen mit dir selbst, mit Kindern, mit Partnern, mit Geschäftspartnern, mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, sind um die 100 Verhandlungen, dann ist neben Atmen und Schlafen das Dritte, was du im Leben am häufigsten tust, Verhandeln. Und trotzdem kennt die meisten Menschen die 4 Grundstrategien der Verhandlungsführung nicht. Und so habe ich 10 Jahre bei Porsche verhandelt. Ich habe auch später gelernt, bei VW gibt es auch 4 Verhandlungsstrategien, die heißen Druck, 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 Druck. Ja, mit denen waren wir bei Porsche nicht ganz so unterwegs, weil wir auch viel kleiner waren. Aber ich habe erst danach mit dem Besuch bei anderen Experten, mit dem Lesen von Literatur, mit dem Lernen von verschiedenen Systemen und Modellen, habe ich Stück für Stück, jetzt sind wir beim Handwerk, meinen Werkzeugkasten komplettiert, um heute sagen zu können, da ist schon einiges drin. Und Mario, trotzdem passiert mir es mit meinen heute 60 Jahren, dass ich seit einem Jahr erst ein Modell kenne, wo ich gedacht hätte, das hätte ich schon vor 30 Jahren so gut gebrauchen können. Ich habe es jetzt erst kennengelernt. Es gibt jeden Tag noch ganz viel Neues, um zu lernen.
Und da ziehen wir es jetzt mal raus. Also kommen wir doch mal zu diesem Modell. Ja. Also du, vor einem Jahr, das klingt ja richtig noch jungfräulich so ein bisschen. So, also ein Jahr ist ja keine Zeit.
Das ist überhaupt gar keine Zeit. Ja, ich erkläre das Modell mal, weil das ist für mich ein Modell, das ich am Tag 3-mal Leuten erkläre, weil das so viel im Leben erklärt. Und zwar, Mario, das ist das 4-Zonen-Distanz-Modell. Schon mal davon gehört?
Nee.
Dann jetzt. Das Leben wird sich jetzt verändern, Mario. Ja, das 4-Zonen, ich saß im Flieger von Wien nach Stuttgart, ja, in Reihe 11 Dora, Exit Row, hast ein bisschen mehr Platz an den Beinen und habe gewartet, dass wir hier endlich losfliegen. Es kam eine junge Frau, 32 Jahre alt, den Gang herunter. Ich sehe sie so in 5 bis 7 Meter Entfernung. Sie sieht mich nicht, weil sie nach den Nummern guckt. Wir sind jetzt in Zone 4. Das ist die Public Zone, die öffentliche Zone. Ja, da passiert noch gar nichts. Jeden Tag siehst du Leute an ihr vorbeilaufen. Kurz denkst du nach, nichts passiert. Sie kommt zu mir her, Reihe 11, lächelt mich freundlich an, sagt, ich sitze am Fenster, ich lächle zurück, ich stehe auf, ich frage, darf ich Ihnen mit Ihrem Koffer helfen? Sie lächelt nochmal, ich tue den Koffer rein und wir nehmen Platz. Jetzt sind wir schon in der Zone 3, ja. Das ist die soziale Zone. Wir haben sozial miteinander interagiert. Es kommt die Flugbegleiterin, weil meine Kunden mich so viel fliegen lassen, habe ich den höchsten Status der Lufthansa. Dann kommen die immer, sagen, hallo Herr Gamm, wie schön, dass Sie an Bord sind. Darf ich Ihnen vorab schon mal was zu trinken anbieten? Ja, ich lächle Sie an, spüre aber, wie von der Seite die junge Dame rüberguckt nach dem Motto, warum kriegt der was zu trinken und ich nicht? Ja, ich sage gerne doch, schau rüber und sag, und für meine Begleitung bitte auch. Ja, sie lächelt, ich lächle, die Flugbegleiterin lächelt. Jetzt sind wir schon in der persönlichen Zone. Ja, die nächsten anderthalb Stunden haben wir über den freien Mittelplatz die Köpfe zusammengesteckt, haben 90 Minuten durchgeredet, wer bist du, wer bin ich, was machen wir, bis weit ins private Leben rein. Jetzt waren wir tief in der privaten Zone drinnen. Ja, und Mario, das Spannende ist, Zone 1 ist the zone where the magic happens. Das ist da, wo du die guten Geschäfte machst, wo du Beziehungen fürs Leben aufbaust, wo du die Frau des Lebens findest, wo du den Freund bist. Das ist das, wo Gespräche stattfinden, wo wir nicht über Deep Talk reden, wir reden über Real Talk. Nicht Small Talk, sondern Real Talk. Ja, 2 Tage später war die junge Dame hier schon bei mir im Büro. Wir haben Coaching angefangen. Ja, und das Spannende ist, wenn wir uns treffen, automatisch immer in Zone 1. Das Spannende, Mario, ist, wir zwei haben das seit 15 Jahren eigentlich auch. Wir hören uns einmal in 3 Jahren, aber wenn wir reden, hast du die Fähigkeit, Mario, sofort mit Leuten in Zone 1 zu gehen. Und jetzt wird es spannend. Ganz viele, wir haben viel Kundschaft aus dem Einkauf, so typische Einkäufer, ganz viele Einkäufer, die kommen nicht über Zone 3 raus. Die schreiben nach 3 Jahren eine Mail immer noch mit sehr geehrter Herr statt lieber Mario. Ja? Die duzen sich nicht mit ihren wichtigsten Lieferanten. Die halten die auf Abstand, der Smalltalk, das sind die klassischen 3 Fragen. Wie war die Antwort? Ja, haben Sie einen Parkplatz gefunden? Darf ich einen Kaffee anbieten? Und dann kommt der typische Satz, kommen wir mal zu dem, warum wir heute hier sind. Und Mario, was passiert beim Gegenüber? Jetzt geht der in diese Haltung, in eine Kampfhaltung, ja, weil jetzt fängt der Kampf an. Und da bist du in Zone 3, 4, kommst nie in Zone 2, geschweige denn Zone 1 rein. Und mit den ganzen Krisen, die wir aktuell haben, ob du Energie nimmst, Versorgung, Logistik und so weiter und so fort, ja, wer wird denn noch bedient? Natürlich kannst du viel Geld bezahlen, dann wirst du bedient. Oder du hast ein extrem gutes Verhältnis mit deinen Lieferanten und wirst dann eben auch bedient, weil du eine gute Beziehung hast. Ja, deswegen, dieses Modell ist was, was ich jeden Tag, privat wie geschäftlich, ich ganz schnell merke, wo befinde ich mit Leuten mich. Ja, und das nächste, Mario, ist, und wenn du das hast, eine Möglichkeit zu reflektieren. Wir lieben Zone 1 Gespräche. Zone 2, 3 ist bei mir schon langweilig. Da passiert nichts. Weil das Interessante ist, je näher du dir kommst, desto mehr Dopamin, ja, das ist Begeisterungshormon, wird ausgeschüttet. Und je näher du dir kommst, desto mehr Oxytocin, Bindungshormon, wird ausgeschüttet. In Zone 1 hast du alles beieinander.
Ja, ich übe das ja auch täglich. Also, naja, gut, ich bin nicht jeden Tag in einem Restaurant, aber egal wo, in der Tankstelle, in einem Restaurant, dort schnell wirklich diese Ebene, diese Zone zu kommen, und zwar mit dem, der mich da bedient, ist ganz einfach. Ja. Gut, da steht ein Namensschild drauf. Sprich doch mal einen Namen an, das ist also intimer und dichter geht's ja gar nicht. Und nicht sturer Blick aufs, ich nehme die M1, die M5 und bitte mal, dann geht man wieder die Menükarte wieder zurück. Sondern wirklich die persönliche Ebene zu suchen, zu finden. Aber kommen wir noch zum Thema Lust und Wollen. Ne? Also nicht unbedingt kommunizieren zu müssen, sondern zu wollen. Ist das nicht auch eine Einstellungssache, zu sagen, ich will das, also von meinem inneren Anspruch und von Herzen her?
Mario, ja, wenn man Mario Schmidt heißt. Nein, wenn du irgendjemand bist, der viel Blauanteile hat, dem das eher unangenehm ist. Dem gebe ich aber den Schlüssel, dem helfe ich zu verstehen, warum es für den anderen wichtig ist und damit das Ergebnis effizienter, schneller und besser erreicht wird. Ja, wir machen auch ganz, ich erkläre auch ganz oft Leuten, der dir gegenüber sitzt, der sitzt immer eigentlich in 2 Personen da. Da sitzt eine private Person und ein Funktionsträger. Das Schlimme ist nur, die meisten reden nur mit dem Funktionsträger, wie du an der Kasse nur, was kostet es denn? Und dann bezahlst. Ja, wenn aber ein Name draufsteht, bist du sofort bei der Privatperson. Und Mario, wenn du in Zone 1 willst, geht es nur über die Privatperson.
Ja,
du musst erstmal an die rankommen.
Ja, und auch mal fragen, immer wieder mal fragen, wie geht's? Die sind völlig überrascht, selbst an der Käsetheke oder Fleischtheke, wenn man mal fragt. und wie geht's? Also nicht so, und wie geht's, sondern wirklich dieses wahre Interesse mal rausholen. Aber warum machen sich viele nicht diese Mühe, immer wieder zu lernen? Gerade zum Thema kommen wir mal, die professionellen Verhandler, die müssten doch 24/7, also wenn sie wach sind, logischerweise im Schlaf sonst nicht machen, aber trotzdem üben, 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 üben. Und warum gibt es noch so viele, die sagen, du, ich habe ein Verhandlungstalent, ich brauche das alles nicht. Und dann wundern sich, warum die Quote doch nicht so toll ist.
Das Spannende ist, wenn wir uns mal die Gesellschaft allgemein angucken, wo ja doch ein Hang zur Verrohung der Sprache zu sehen ist, wenn wir die Online-Medien reingucken, ja, was eben auch Kommentare von Leuten gibt. Wenn ich mir die Politik anschaue, ja, wo doch sehr viel harte Begriffe geprägt werden, wenn ich mir die Welt anschaue, wo nur mit harter Hand verhandelt wird, ja, dann ist es durchaus leider ein Zeitgeist, dass die Menschen glauben, mit auf den Tisch hauen, ein besseres Ergebnis zu bekommen, als mit einem einfachen Wort. Meine Paula mit ihren 20, die sagt, Papa, ich weiß um die Magie meines Lächelns. Ja, und wenn ich was will, gehe ich hin, ich sage dreimal ganz freundlich, bitte, und lächle dazu und ich bekomme, was ich will. Ja. Und Mario, deswegen gibt es zwei Wege. Der eine ist der, weil es intrinsisch in dir drin ist, dann heißt du Mario Schmidt und es macht dir Spaß und es ist für dich ein Erfolgserlebnis, wenn du ein Lächeln auf das Gesicht des Gegenübers zauberst. So ja, aus, oder ja. Du bist eben eher strategisch-taktisch unterwegs und du machst es so, damit du das Ergebnis erreichst. Es gibt ja, wie du weißt, hochintelligente Menschen, also hochtalentiert, die dann irgendwie IQ über 130 haben. Und je mehr IQ, je intelligenter Menschen sind, desto schwieriger ist es mit dem EQ, mit der emotionalen Intelligenz. Und es gibt ja Mensa, den Club, wo die Hochbegabten sich treffen. Und da gibt es eine Trainerin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Hochbegabten zu begleiten, weil die oft aufgrund der Intelligenz Führungskräfte werden. Ja? Und müssen mit Menschen umgehen. Ja? Und das ist vielleicht dann schwierig, wenn du auf Emotionen keinen Wert legst. Und da hat einer im Interview gesagt, er hat es verstanden. Ja? Wenn er einen Mitarbeiter trifft, läuft bei ihm die Uhr, 5 Minuten macht das Smalltalk, anschließend fängt das Gespräch dann, sagt er, funktioniert hervorragend.
Ich mache das ja so oft als Opener. Ne? Also mit wem kommuniziert man am liebsten? Ich sage ja, sympathisch und lächeln. Schenken wir uns doch gegenseitig mal unser schönstes Lächeln. Und dann auch die schönste Kopfhaltung. Und das ist völlig verrückt, das funktioniert. Das hat funktioniert in der Angstes Arena jetzt vor 1000 Leuten. Es funktioniert. Und die Menschen haben Spaß daran. Die haben, ich schenke auch, der schenkt mir was. Ich schenke was
zurück. Und Mario, dieser Opener, du hast es gerade richtig schön gesagt, dieser Opener, ja, den kann man vorbereiten, üben. Beispiel, ich habe in Argentinien, habe ich eine Firma, eine Wohnung, zweites Leben. Mein Plan ist deutscher Sommer, argentinischer Sommer. Das heißt, ich bin viel in Argentinien, ich rede Spanisch, ich halte Vorträge auf Spanisch, ich verhandle mit Leuten auf Spanisch. Ja? Und ich komme zurück und ich merke dann schon, es ist in Argentinien so einfach, mit Leuten zu connecten. Mit einem Hola, ja, bist du sofort connected. Ja? Du gehst nach Miami in den Laden rein, du sagst Hello, der sagt Hello und nichts passiert. Du gehst rein, sagst Hola und der aber das ist Spanisch, sprichst du Spanisch und sofort 5 Minuten später kriegst du einen Kuchen, weil irgendeiner Geburtstag hat. Also es ist ganz anders. Ich stehe hier beim Mediamarkt an der Kasse, ja, und das sind 3 Kassen offen und ich sehe bei Kasse 2 sitzt jemand, eine Frau, die aussieht, als könnte sie aus Südamerika kommen. Mario, in der heutigen Zeit, wenn du hinkommst, fragen, woher kommen sie? Ist ja nicht mehr ganz, das kann man nicht machen. Mein Vater mit 88 macht es noch, da kriegst du es nicht raus. Aber ich verstehe, dass es eine Frage ist, die durchaus Konfliktpotenzial hat. Ja, ich komme in Kasse 2 ran, ja, und lächelt sie an, sagt Hola, Entschuldigung, hallo. Ja, sie guckt mir an, sagt Hola, ¿cómo le va? Hallo, wie geht's? Ich sage, das ist Spanisch, sprichst du Spanisch? Und dann kannst du fragen, woher kommst du denn? Sie kommt aus Bolivien und es hat sich 2 Minuten. Und jetzt sind wir da beim Thema. Wenn ich ganz normal hingehe, ich komme aus Zone 3, 4 nicht raus. Ich war sofort mit ihr in Zone 1 drin. Es war 1-2 Minuten, super herzliches Gespräch.
Und das und Mario, ist gar nicht so
aus
schwer.
Denen kriegst du die besten Verhandlungen und die besten Ergebnisse.
Mensch, lieber Frieda, jetzt machen wir erstmal eine Halbzeitpause. Ja, Hälfte unserer Zeit ist angekommen und wir machen einen kurzen Break für unsere Rubrik, die da jetzt Fall mir ins Wort. Jetzt kommen also von mir 5 Halbsätze, die du dann bitte kurz, spontan, knackig und gern natürlich auch humorvoll vollenden kannst. Bist du bereit, lieber Frieda?
Hier kommen meine
5 Halbsätze. Wer in der Verhandlung sagt, das ist mein letztes Angebot, hat meistens...
Entweder kein Plan, wie er wieder aus der Ecke rauskommen kann, falls es nicht das letzte Angebot war, oder er ist wirklich ehrlich beim letzten Angebot und wenn sich das körpersprachlich auch so manifestiert und er hat einen Plan B, was er tut, wenn es jetzt nicht weitergeht, dann kann man das sagen.
Die gefährlichste Spezies am Verhandlungstisch ist?
Das sind für mich, jetzt bin ich wirklich beim Klischee, ältere Männer, die jahrelang sehr erfolgreich mit der Faust verhandelt haben, also mit der verbalen Faust verhandelt haben und jetzt auf jemanden treffen, der sich davon nicht beeindrucken lässt und die leider, es gibt diesen alten Spruch, Mario, der so schön passt, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht jede Herausforderung nach dem Nagel aus. Und dann nicht mal weiterkommen.
Der nächste Halbsatz, der passt ja super. Wenn jemand besonders hart verhandelt, denke ich mir innerlich.
Das ist spannend, weil ich so schnell, Mario, das Interessante ist, ich werde oft gefragt, folgende Situation, zwei Sätze, was kann man machen? Meine häufigste Antwort, Mario, ist, ich habe keine Ahnung, weil ich es mehr analysieren muss. Das heißt, wenn ich jetzt einem Gegenüber sitze, der hart verhandelt, habe ich das vorbereitet, ich bin darauf vorbereitet, ich habe mich darauf eingestellt. Ich habe Argumente vorbereitet, die in seine Welt passen. Wenn der hart verhandelt, sage ich dir ganz ehrlich, spielt er mir genau in die Karten rein zu dem, wo ich mich vorbereitet habe.
Die schlechteste Vorbereitung erkennt man daran, dass
mich einer anruft und mir im Cold Call was verkaufen will und ich frage den, wissen Sie, was wir überhaupt machen? Und er sagt, nee, weiß ich nicht. Ja, also wenn du drei Fragen stellst und merkst, der andere hat keinen blassen Schimmer, um was es gerade hier geht, dann ist es eine grottenschlechte Vorbereitung.
Und letzter Halbsatz von mir, der Moment, in dem eine Verhandlung komplett kippt, ist meistens dann, wenn...
Das ist bei mir innerlich und zwar spannend. Die kippt dann nicht beim Gegenüber, sondern ich innerlich merke, wir sind so weit voneinander entfernt, eine Schnittmenge definieren zu können, dass ich dann irgendwann für mich nicht aus einer Mikroebene erschöpft aufgebe, weil es keinen Sinn macht, sondern auf einer Metaebene erkenne, so wie wir das Gespräch gerade führen, macht es keinen Sinn, wir kommen nicht an ein Ergebnis ran. Und dann ist es die klare Empfehlung, besser abzubrechen und mit dem Ergebnis vielleicht das nächste Gespräch vorzubereiten. Weil das Spannende, Mario, ist, wenn du ein Gespräch abbrichst mit dem Satz, we agree to disagree, ja, wir sehen, wir kommen nicht zusammen, ja, dann bereitest du eigentlich mit dem schon die nächste Verhandlung vor. Weil wenn Leute getrennt sind und sich Gedanken auf die nächste Verhandlung machen, in der Regel machen die sich Gedanken, wie man sich annähern kann. Das heißt, bei so einem Gespräch, das so abrupt endet, immer ein Vollgespräch versuchen zu initiieren, vielleicht auch im Nachhinein erst, weil dann die Chancen auf eine Annäherung größer sind, als wenn du das Gespräch hier mit aller Gewalt fortsetzt.
Vielen, vielen Dank für die Vollendung dieser Sätze. Frieda, viele Führungskräfte, die gehen wirklich schlecht vorbereitet in Verhandlungen, obwohl teilweise wirklich sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Könnte man sagen, die haben eher so, naja, Spanisch zu, die haben Cojones, die schaffen das schon. Oder warum passiert das immer so oft? Letztendlich, die wissen doch, das kann auch in die Hose gehen.
Mario, es gibt im Leben keine schlechten Autofahrer, es gibt auch keine schlechten Verhandler. Jeder glaubt, er könnte das, weil er es jeden Tag macht. Ja? Und ich glaube, die Gefahr liegt darin, wenn man Routine hat, heißt es nicht, dass man Profi ist. Es heißt nur, man hat es oft gemacht. Ja? Und ich hatte einen Einkäufer von Daimler im Training sitzen, 30 Jahre Daimler. Der saß mit verschränkten Armen in der letzten Reihe. Ich konnte den Vorwurf lesen, warum bin ich in diesem Training? Nach zwei Tagen habe ich eines der schönsten Feedbacks aller Zeiten bekommen. Der gleiche Mann sagte zu mir, Herr Gamm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die letzten zwei Tage zum ersten Mal ernsthaft über Strategie und Taktik nachgedacht. Warum habe ich es nicht schon früher gemacht? Und Mario, die Leute, die Chefs sind ja nicht doof. Die wurden ja auch Chef aus einem gewissen Grund. Ja, und wenn es nicht nur der Name war. Ja? Und das Problem ist, Chefs haben wenig Zeit. Chefs glauben, mit harter Hand schnell Dinge entscheiden zu können. Und im Detail, in der Regel, sind sie nicht dabei. Ja? Ich liebe es, Führungskräfte als Karten im Spiel zu haben, wenn die genau das machen, was man im Vorfeld vorgeschrieben hat. Es ist für jeden Verhandler eine Katastrophe, wenn Chef reinplatzt, übernimmt die Führung, er schießt dich sozusagen vor dem Gegenüber nach dem Motto, das mache jetzt ich, weil der kriegt das alleine nicht hin. Und hinten raus gibt es meistens ein schlechteres Ergebnis, als wenn das im Vorfeld eben richtig vorbereitet worden wäre.
Was war denn bei dir die absurdeste Situation, die du in einer Verhandlung selbst erlebt hast, aus deiner Geschichte? Also wir müssen das Unternehmen jetzt nicht sagen, aber vielleicht ist das mal so eine völlig verrückte Geschichte, die einen wirklich zum Nachdenken anregen.
Also absurd ist immer dann, wenn du auf Kulturen triffst, wo einfach deine Regeln nicht so gelten, wie man die eben aus unseren westlichen Kreisen kennt. Das passiert eben ganz oft, wenn du Richtung Asien zum Beispiel gehst. Ja? Und ich weiß noch, wir waren damals, ich war noch relativ jung, durfte in Asien verhandeln und habe mit dem Gegenüber 2 Stunden verhandelt. Nach 2 Stunden, und es waren anstrengende Gespräche, weil natürlich Englisch, beide Seiten eine Fremdsprache, und das Deutsch-Englisch und das Chinesisch-Englisch, da musst du dich schon sehr anstrengen. Und nach 2 Stunden steht er auf, ohne was zu sagen, geht raus und es kommt ein neuer Verkäufer rein und der übernimmt und fängt wieder bei Null an. Und nach 2 Stunden das Gleiche nochmal. Das heißt, ich habe an dem Tag die gleiche Verhandlung 3-mal geführt und beim 3. Mal bist du natürlich auch körperlich ziemlich K.O. und dachte, hey, und du bist jung und unerfahren. Ja? Im Nachhinein dachte ich, super Lehrgeld bezahlt, ja, aber würde ich heute anders gestalten.
Ja, du wirst ja auch verunsichert, ne? Also geht einer raus, kommt wieder rein. Du willst das ja auch, du willst ja den Abschluss. Also man geht ja in Verhandlungen letztendlich ja etwas mitzunehmen, egal wie groß, wie klein. Aber jedenfalls der ganze Aufwand, den man getätigt hat, die Reise dahin, die Zeit, der Aufwand psychischer, physischer.
Ich sag doch ganz ehrlich, Mario, ich weiß auch im Nachhinein nicht, ob nicht die anderen 2 den Gesprächen zugehört haben und schon vorbereitet waren auf mich mit meinen Argumenten. Das weißt du nicht. Ja, also es war schon spannend, würde ich heute natürlich so in der Form nicht mehr mitmachen.
Was ist denn der Unterschied zwischen taktischem Verhandeln und strategischer Verhandlungsführung?
Also wenn wir kurz den Unterschied sehen zwischen Strategie und Taktik. Strategie gibt eine Leitlinie vor fürs Verhandeln, gibt eine Richtung. Die Taktik ist die einzelne operative Umsetzung. Ja? Ich gebe mal ein typisches Beispiel für einen taktischen Verhandler. Der macht 1 Minute Smalltalk. Ja? Und baut dort eigentlich keine Beziehung auf, sondern das sind diese 3 Klassikerfragen, die ich vorher erwähnt habe. Und nach 1 Minute haut er auf den Tisch, sagt, so, kommen wir zu dem, warum wir heute hier sind, und fängt an. Und hat keine Strategie, hat eine reine Taktik, die ist, ich gehe mit harter Hand voran und sage, wohin es geht. Das ist rein taktisches Verhandeln. Strategisches Verhandeln, ich war vorbereitet bei einem Kauf von einem schönen Auto, ich rede über eine private Verhandlung, auf jemanden, wo ich natürlich vorbereitet mit lauter Details und Wettbewerbsangebot und das Auto, die Macken finden und so weiter. Und ich komme rein und sehe, wenn ich jetzt mit diesen taktischen Kugeln auf den schieß, ein sehr stolzer südländischer Besitzer von diesem Laden, wenn ich dem sein automatisch mache, schmeißt er mich raus, so wie es in China passiert ist. Ja, und ich habe meine Taktik komplett geopfert und bin sehr strategisch vorgegangen und habe 1 Stunde nur mal die anderen Autos angeschaut, mit ihm gesprochen. Ich habe erzählt, dass ich bei Porsche war. Das fand er ganz beeindruckend. Haben wir über Porsche gesprochen. Das heißt, Mario, ich habe 1 Stunde fast nur in Beziehungsaufbau investiert. Dann war das Verhandeln des Autos, das ich wollte, einfacher. Das war sehr strategisches Verhandeln.
Ich will mal das Thema Emotionen ansprechen. Davon gibt es ja so viele. Ne? Also vom Ärger bis Freude, Liebe, Verachtung, Ekel und so weiter. Die Vielfalt der Emotionen, jetzt betrachtet man das mal in Verhandlungen. Emotionen spielen ja immer eine Rolle. Aber wie viel an Emotionen darf dann in Verhandlungen präsent sein?
Also immer die Frage, ist es bewusst präsent oder ist es aus dem natürlichen Verhalten heraus? Ja? Und ein emotionaler Ausbruch kann eine Verhandlung strategisch entscheiden. Beispiel, wir waren bei einer Verhandlung mit einem Team, das ich gecoacht habe, ja, ein Kunde von uns, mit Monopolist, waren wir in Italien, haben dort verhandelt. Ja, angesetzt waren 3 Stunden, es wurden am Schluss 7 Stunden, Mario. Ja? Und nach 6,5 Stunden war die Christina, die 30-jährige Einkäuferin, die ich betreut habe, haben wir einen Break gehabt, einen Timeout, war die fast am Zittern und sagt auf Niederbayerisch, und ich sage es auf Niederbayerisch, ich übersetze es anschließend für die aus dem Hohen Norden, sagt die, also eins sage ich euch, ohne Ergebnis kann ich nicht haben. Also eins sage ich euch, ohne Ergebnis gehe ich nicht nach Hause. Ja? Und die war völlig verzweifelt, hat gezittert und du hast ihr das Entsetzen angesehen, jetzt nach 6,5 Stunden kein Ergebnis. Und ich sage, Christina, tu mir einen Gefallen, wir gehen gleich nochmal rein. Ich fange mit dem italienischen Besitzer an, auf Englisch zu reden. Ja? Da waren auch 2 deutsche Vertreter von dem mit dabei. Und nach 1 Minute unterbrichst du mich und sagst, sorry, I have to say it in German. Und dann haust du den gleichen Satz auf Niederbayerisch nochmal raus zu den 2 deutschen Vertretern. Ja? Und du merkst, jetzt sind wir aus Zittern, Verhalten aus dem Bauch, jetzt kommen wir in Strategie rein. Wir gehen ins Gespräch wieder rein, ich fange an mit dem zu reden, die unterbricht mich, ja, sorry, I have to say it in English, guckt die 2 an und sagt, also Ohren zeige ich euch, ohne Ergebnis kann ich nicht haben. Und das mit völlig entsetztem Gesicht. Jetzt aber, Mario, gespielt. Ja, die 2 gucken völlig entsetzt, Der Besitzer merkt, was hochemotional ist, ist im Gange. Die haben ein Timeout genommen. Halbe Stunde später haben wir Maximalziel erreicht, Mario. Wärst du einverstanden, ohne diesen emotionalen Ausbruch hätte das nicht geklappt. Aber auch ohne den Coach, der in der Situation, wo es wirklich ehrliches Empfinden war, gesagt hat, halt, Christina, das Gleiche nochmal, aber jetzt gespielt. Ohne diese Karte, die sich gerade für eine Sekunde ergeben hat, hätten wir die Verhandlung nicht gewonnen.
Das ist natürlich, unterstreicht natürlich auch so ein Stück Authentizität, ne? Also da war sie ja authentisch, nur du hast dieses nochmal Spielen in der richtigen Situation. Also das ist ein echter Gefühlsausbruch, den nehmen wir jetzt mal. Und zwar als unser Werkzeug, um hier letztendlich die Verhandlungen zu gewinnen. Ich traue mir gar nicht mehr zu sagen, zu gewinnen oder einen Erfolg einzufahren.
Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben unser Ziel. Oder so. Der andere war auch zufrieden. Beide haben die Ziele erreicht.
Sag mal, warum ist eigentlich so Nein sagen in Verhandlungen so schwer? Und wie macht man das denn professionell? Also dieses Ablehnen, man will ja immer so was geben, um was zu bekommen, aber trotzdem auch mal sagen, bis hierhin, und ich hatte schon ein paar Beispiele davon gehört, aber warum ist dieses Wort Nein so in Verhandlungen so schwierig?
Also ich glaube, unterschiedliche Gründe. Auch angelegt erstmal in den Persönlichkeiten. Ein dunkelroter Dominanter hat mit Nein kein Problem. Der haut es auf den Tisch, rotzt es hin und fertig. Ja, es ist viel, liegt in den Persönlichkeiten drin. Ja, wir haben ja nicht nur die Roten, die da unterwegs sind, ja, sondern eben andere. Wir haben eine Erziehung, wo eben auch das Thema Nein sagen eher schwierig ist, wo man guckt, dass man eben nicht, das Kind soll nicht Nein sagen. Ja, man muss, wenn ich dir das sage, dann mach das, aber sag nicht dauernd Nein. Und dann ist es, glaube ich, auch was, dass ganz viele Angst haben, dass ein klares Nein eine Beziehung beschädigt. Ja, und deswegen die das sich nicht trauen, ja, oder vielleicht aber auch zu hart sagen. Dann kommt das Nächste dazu, Mario, es gibt manche, also zum Beispiel in Argentinien gibt es kein Nein. Wenn du in Argentinien was willst, dann sagt er, ah, complicado. Das erste Wort, was ich gelernt habe, complicado, alles immer kompliziert. Kompliziert ist eigentlich die freundliche Form von Nein, ich will das nicht. Und es gibt die Steigerung complicado a complicadísimo, es ist sehr kompliziert. Ja, und dann weißt du aber auch, jetzt musst du eine Lösung finden und irgendwann ist es ein Komplikado, dann bueno, dann machen wir das so. Ja, und so ist es auch, was Kulturen angeht, dass ja in den asiatischen Kulturen ein Nein, ein hartes Nein ziemlich verpönt ist. Ja, und man das eben freundlich umschreiben muss. Und dann, Mario, ist es ganz wichtig, dass du vorbereitet bist und eben die Sprache der anderen dann auch verstehst. Und wir haben das ja auch ganz klar, interessanterweise, wenn es um das Thema Mann-Frau in Deutschland geht, ein Nein ist ein Nein und nichts anderes. Und dort ist das Nein, selbst für viele Männer, immer noch schwer verständlich, dass Nein wirklich ein Nein ist und nicht ein komm, probier's doch einfach weiter. Ja? Also ein Nein an sich ist schon ein Wort, das eine hohe Bedeutung in unterschiedlichstem Kontext haben kann. Und wir gucken halt, Nein definiert immer so super hart eine Position, zu sagen, okay, ich verstehe Ihre Haltung, ja, ich würde es etwas anders sehen. Ist die gleiche Aussage, aber gibt noch Verhandlungsspielraum.
Was ist denn aus deiner Sicht der größte Hebel, wenn ein Unternehmen seine Verhandlungsperformance verbessern will?
Unternehmen, drei Hebel, ganz simpel. Erstmal Professionalisierung der Mitarbeiter. Ja? Das heißt, die Leute, wenn die mal gelernt haben, was eine Strategie und was eine Taktik ist, dann können die es dann Werkzeug auch anwenden. Das heißt schlichtweg Seminare, Schulungen, Bildung. Ja, Verhandlungsbildung. Das zweite ist, einen Prozess zu installieren, der die Leute auch motiviert, / zwingt, das Gelernte umzusetzen. Ja, das Schlimmste, Mario, ist, die Leute gehen 2 Tage ins Seminar, sagen super, super, super und 2 Wochen später arbeiten die gleich, wie sie vor dem Seminar gearbeitet haben, weil sich der Prozess nicht verändert hat. Ja, und das Dritte, was noch dazu kommt, ist die Organisation, dass eben auch die Organisation lernt, es zu unterstützen. Beispiel aus der Industrie, wenn der Einkäufer der allerletzte ist, der alles bekommt, davor aber schon 100 Gespräche mit potenziellen Lieferanten geführt wurden und der Lieferant schon ganz genau weiß, die hängen an mir fest, die können gar nicht anders, dann ist der Kollege, der hinten Haus verhandeln, dem hat man schon 3 Handschellen angelegt. Ja? Wäre da der Prozess so, die Organisation, dass der früher eingebunden ist, dass man eben mit dem Lieferanten nicht spricht, sondern den Einkäufer machen lässt. Und wenn diese 3 Faktoren ähnlich wie Zahnräder perfekt zusammenarbeiten, dann kriegst du eine deutliche Performance-Verbesserung in einem Unternehmen.
Jetzt senden wir Signale für ganz junge Führungskräfte, also auch für junge Verhandler. Was sind denn junge Führungskräfte heute über Verhandlungen lernen, was früher kaum jemand gelernt hat? Also der große Unterschied. Du kommst ja mit deinem frischen, jungen System.
Ich würde Führungskräfte aussuchen nach Führungskompetenz und nicht nach Kompetenz innerhalb der Commodity. Schönes Beispiel. Es gibt die Motorradzeitung hier in Stuttgart, die gehört zur Motorpresse, ähnlich wie Automotorensport. Und die war mal komplett fast am Ende. Ja, die waren kurz vorm Bankrott. Dann haben die einen neuen Chefredakteur bekommen, also einen neuen Chef, eine neue Führungskraft. Der hatte nicht mal einen Führerschein. Der konnte nicht Motorrad fahren. Ja, der hat von Motorrädern gar keine Ahnung gehabt. Aber der konnte mit Menschen umgehen. Und Mario, der hat die 4 Jahre lang gepusht und motiviert. Und nach 4 Jahren waren die wieder Nummer 1 in Europa, haben sie ihn gezwungen, Motorradführerschein zu machen. Ja, das heißt, es geht schon mal mit los. Gute Führungskräfte sollten ausgewählt werden nach Führungskompetenz. Punkt 1. Punkt 2 ist Jürgen Klopp, der jetzt unser neuer Bundestrainer werden soll. Ja, arbeitet mit dem RMP, Reese Motivation Profiler. Ich weiß, ob du es kennst. 16 Lebensmotive, die Menschen motivieren. Wenn du das Lebensmotiv-Korsett des anderen weißt, dann weißt du, mit welchen Motiven du denn motivieren kannst. Beispiel, wir haben Neven Subotic als Manager gehabt, der war ein Spieler bei Borussia Dortmund, sehr strukturierter Mensch. Wenn der aufs Feld geht, dann muss der einen klaren Plan haben, das ist bei dem Wind-Fluss-Diagramm, wenn der Ball das macht, mache ich das. Ja? Der kam nach Köln und der Stöger sagt zu ihm, Jungs, geht auf den Platz und spielt Fußball. Damit konnte Neven gar nichts anfangen. Hättest du Stefan Effenberg erklärt, dass das Feld 16 Routen sind und dass wir nach einem Flussdiagramm Fußball spielen, hätte er gesagt, Trainer, ich weiß schon, wie ich das mache. Und wäre aufs Feld gegangen und hätte einfach gemacht. Ja? Das heißt, Führungskräfte brauchen einen Schlüssel, um zu wissen, mit welchem Schlüssel motiviere ich welchen Mitarbeiter wie. Und das ist nichts anderes eine Verhandlungsführung, wie eben auch in der Mitarbeiterführung. Und das Dritte, es hilft neben den Motiven eben auch die Persönlichkeitspräferenzen der Menschen zu kennen. Wenn du das mal drauf hast, ist Führung schon viel einfacher und besser.
Gibt es überhaupt diese Einigkeit, die in den nächsten Jahren den Unterschied in Verhandlungen macht? Gibt es die, also wenn du sagst, also wenn ich diese Fähigkeit zum einen schon besitze oder mir aneigne, gibt es die?
Mario, ich heb die 4 Finger hoch und sag ja, wenn du es schaffst, in der Beziehung in Zone 1 reinzukommen. Manchmal habe ich Verkäufer oder Einkäufer die Frage, wo seid ihr mit dem Kunden? Der sagt Zone 5. Also nicht mal bei sehr geehrter Zone 5. Gar keine Beziehung. Ich glaube das, und das sagt ja auch spannenderweise ChatGPT, wenn du fragst, was sind die wichtigsten Fähigkeiten für die nächsten Jahre? Internationalität, ja, dass du in Projekten arbeiten kannst. Also einmal studiert, 30 Jahre Mercedes oder Bosch, wird es nicht mehr geben, ja. Und du musst Beziehungsmanagement beherrschen. Und ich sage ganz klar, der Schlüssel bei Verhandlungen der nächsten Jahre wird immer mehr Beziehungsmanagement werden. Weil auch das ist, was die KI nicht kann.
Das war hier im Premium Leaders Club genau richtig. Internationalität, Netzwerken und Menschen gewinnen. Das macht mich auch so von der ganzen Sache
begeistert. Marin, das war mit der Grund, warum ich mit dabei bin, ja, weil ich auch sehr von den Führungspersönlichkeiten vom PLC, ja, wenn ich mal Alex anguckt, den ich jetzt schon Jahrzehnte kenne, das ist jemand, du merkst, der mag Menschen. Ja, und auch wenn er auftreten kann, wo es natürlich schon auch eine gewisse Elite reingeht, elitär auftreten und entsprechend angezogen zu sein, aber du merkst bei ihm immer, es geht um Menschen.
Ja, vor allem weißt du beim Alex immer, wo du bist, ne? Und er sagt, ach, übrigens, Mario mit seinem Rosen, Dialekt, da sagt er, ja, kurz, ich mag Kritik. Du kannst mir immer voll mit Kritik. Ich kann damit super umgehen. Ja. Und das ist es ja, wenn man es erst da auf solchen Ebenen auch kennt, mit den Persönlichkeiten. Er kennt meine, ich kenne seine. Da ist das alles viel, viel leichter und vor allen Dingen auch erfolgreicher. Was wäre denn dein wichtigster Rat an jemanden, der morgen eine entscheidende Verhandlung hat und heute Abend nur noch so, ich sag mal, 30 Minuten Vorbereitung schafft?
Ich habe ein herrliches Beispiel dafür. Mein Vater wollte vor 10 Jahren er kauft, glaube ich, schon zum dritten Mal das letzte Auto. Also es gibt immer wieder noch mal ein letztes Auto. Ja, vor 10 Jahren wollte er sich sein letztes Auto kaufen. Da war er 78, ja, und wollte einen 3er BMW haben. Ja, ein Touring, Diesel, schwarz mit Ledersitzen und Anhängerkupplung. Ja, ich habe gesagt, gut, ich helfe dir, mobile.de, wir haben 5 Autos gefunden, München, Frankfurt, Hamburg, Köln und nochmal irgendwo. Ja, dann haben wir gesagt, gut, wir nehmen den in Köln, den Händler, weil ich ein Seminar in Köln habe, Donnerstag, Freitag. Mein Vater fährt mit dem Zug von Stuttgart nach Köln, wir treffen uns um 17 Uhr dort am Bahnhof, fahren zum BMW-Händler, dem haben wir gesagt, wir kommen aus Stuttgart, 2 aus Stuttgart, kommen am Freitagabend 17.30 Uhr nach Köln. Ja, das war dessen Ausgangsposition, der wusste nicht, dass ich schon in Köln war. Ja, so, jetzt haben wir uns überlegt, wie machen wir das Ganze. Ich habe am Morgen noch die allen Angebote ausgedruckt und damit hatte ich Wettbewerb. Ja, gelb angemalt, was mir wichtig war, echter Wettbewerb. Ich habe mir ausgedruckt alle Fahrgelegenheiten von Köln nach Stuttgart für den restlichen Tag. Das ist der Plan B. Dann fahren wir halt mit dem Zug wieder zurück, wenn wir nicht kaufen. Ja? Und ich hatte ein echtes Ticket und damit ein echter Plan B. Ja? Am Rande erwähnt ist Freitagabend aus Köln eh der bessere Plan. Nur am Rande erwähnt. Ja? So. Dann habe ich meinen Vater getroffen, 17 Uhr am Bahnhof. Jetzt haben wir so 10 Minuten im Taxi zum BMW-Händler Zeit, uns abzustimmen. Ja? In der Regel, Mario, du kennst dieses Spiel, Good Guy, Bad Guy könnte man jetzt aufziehen. Ist die Frage, wer ist der Good Guy, wer ist der Bad Guy? Logisch, mein Vater, der Good Guy, ich bin der Bad Guy. Ja? Spannend ist, Mario, jetzt analysieren wir, mein Vater ist aber nicht nur Good Guy, er ist gleichzeitig der Budget Holder, ja? Er ist der Entscheider und er ist der Nutzer nachher von dem Auto. Ich bin außer Sohn gar nichts. Das heißt, wenn ich Bad Guy bin, dann bin ich nur dieser lästige Köder, der unten am Hosenbein rumknurrt. Ja? Aber ich habe keine Relevanz für den Verkäufer. Was passiert im Gespräch? Der kickt mich raus. Ja? Drehen wir es rum. Ich bin der Good Guy, mein Vater der Bad Guy. Mein Vater sagt, das Auto will ich nicht. Und ich sage, aber guck doch mal, wie schön. Nee, das will ich nicht. Dann denkt der Verkäufer, spinnen die zwar eigentlich. Warum kommen die überhaupt? Wir haben einen Trick gemacht, Mario. Wir kamen hin und mein Vater stellt mich vor, darf ich vorstellen, das ist mein Sohn, der hat 10 Jahre bei Porsche gearbeitet, der kennt sich mit Autos aus, der wird heute entscheiden, ob ich das Auto nehme. Und mein Vater konnte Good Guy sein, sich in das Auto verlieben, ich konnte Bad Guy sein, aber weil ich auch Entscheider war, musste mich der Verkäufer im Gespräch mit drin halten. Ja, so, dann geht es weiter. Uhrzeit. Der Verkäufer dachte wahrscheinlich, die zwei aus Stuttgart kommen um 17.30 Uhr. Bis 18.30 Uhr ist das Ding unterschrieben, gehe ich heim, Tennis spielen oder grillen. Ja? Der wusste aber nicht, dass mein Vater es liebt, solche Ausflüge zu machen. Der könnte stundenlang machen. Der ist sehr strukturorientiert. Der liebt alle Details. Ja? Ich ja eh auf dem Heimweg von Köln war und schon vor Ort war. Also wir waren zeitlich völlig entspannt. Dann haben wir uns von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr das Auto angeschaut und sind dann zudem ins Büro reingegangen. Ja, wir haben alle Karten, die wir vorbereitet hatten, von wir hätten gern kostenlose Fußmatten, wir hätten gern neue DVD fürs Navigationssystem und alle Karten durchgespielt, die wir vorbereitet hatten. Dann hat bei mir das Telefon geklingelt, es war so 19 Uhr, bin ich vor dem Büro 20 Minuten auf und ab gelaufen und habe telefoniert. Der hat es gesehen durch sein Fenster. Mein Vater kann stundenlang Kataloge und Prospekte anschauen, völlig entspannt, ja. Die Kollegen außenrum, tschüss, gute Nacht, schönes Wochenende, wir sehen uns am Montag. Ja, die Lichter gingen aus. Um 19.30 Uhr, Mario, hatte der Verkäufer nur noch ein einziges Ziel. Ich will heim. Ja, wir haben alles bekommen, was wir wollten. Er hat unser Auto noch vollgetankt. Hauptsache, die zwei verschwinden endlich. Ergebnis, wir haben alles, was vorbereitet war, haben wir hingekriegt mit 5 Minuten Vorbereitungszeit am Morgen im Hotel.
Gratulation. Letzte Frage, lieber Frieder. Was möchtest du, dass Menschen nach diesem Gespräch anders machen? Kurz und knackig. Was könnte es sein?
Es sind zwei Dinge. Einmal möchte ich, dass Menschen verstehen, dass gut Autofahren nicht von Routine kommt, sondern wenn man trainiert. Ja? Das heißt, auch beim Verhandeln wirklich sich mit beschäftigen und sich einen Plan zurechtlegen, trainieren. Das Zweite aber unbedingt vorbereiten. Eine Verhandlung muss immer vorbereitet sein. Und letztes Beispiel dazu, und dann bin ich mit Storytelling durch. Meine Tochter, als sie noch in die Schule ging hier, fährt morgens mit dem Roller zur Schule, hat das Telefon im Ohr und ruft mich an und sagt, Papa, ich habe gleich einen Termin mit meinem Lehrer. Ich glaube, dass der mir folgende 5 Fragen stellen wird. Können wir bitte die Antworten vorbereiten? Und ich habe die vorbereitet, 5 Minuten. Die ruft mich halbe Stunde später an, sagt, 3 von den 5 Fragen hat er gestellt.
Lieber Frieder, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war unglaublich viel Klarheit drin und vor allem die Erkenntnis, dass Verhandeln eben kein Machtspiel ist, sondern echte Führungsarbeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allem immer, immer, immer viel Möglichkeiten fürs Verhandeln.
Mario, ganz herzlichen Dank. Bis dann.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit Menschen, die häufiger am Verhandlungstisch sitzen, beruflich oder privat. Und wenn ihr eure Verhandlungskompetenz auf das nächste Level bringen wollt, dann lohnt sich definitiv ein Blick auf die Arbeit von Frieder Gamm, Experte im PLC. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Premium Leader Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Premium Leaders Podcast. Euer Mario Schmidt, der Moderator und Menschengewinner.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.